Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Abraham-Serie. Es geht heute Morgen um Neuanfang und Wiederherstellung. Und wir beginnen, das ist schon Tradition geworden, mit dem Lesen des Bibeltextes. Es ist ein langer Text, aber weißt du was? Es ist das Beste, was du in den nächsten 30 Minuten hören wirst. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte ihm: Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage. Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Abraham warf sich vor Gott nieder und Gott sagte weiter zu ihm: Ich verbürge mich dafür. Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und ich werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Weiter sagte Gott: Mein Bund mit dir und deinen Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst. In jeder kommenden Generation, jeder von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. An jedem männlichen Neugeborenen muss am achten Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das gilt auch für Sklaven, die bei euch geboren werden oder die ihr von Fremden kauft. Auch sie müssen unbedingt beschnitten werden. Ihr alle sollt das Zeichen meines Bundes an eurem Körper tragen. Das ist die Bestimmung für alle Zeiten, so gewiss mein Bund für alle Zeiten gilt. Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Dann sagte Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich: Ich bin 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden. Und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen. Er sagte zu Gott: Wenn doch nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Aber Gott sagte: Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinem Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Aber meinen Bund mache ich mit Isaak, den dir Sarah gebären wird. Nächstes Jahr, genau um diese Zeit, wird es soweit sein. Als Gott ausgeredet hatte, fuhr er von Abraham in den Himmel empor. Doch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch Abraham selbst ließ sich beschneiden, war damals 99 Jahre alt, und sein Sohn Ismael war 13, als er beschnitten wurde. Vater und Sohn wurden am gleichen Tag beschnitten, zusammen mit allen Männern, die zu Abrahams Haushalt gehörten. Ich habe mit dem ersten Gedanken meiner Predigt den Satz geschrieben: Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wir finden in dieser Geschichte wieder so eine unscheinbare Zeitangabe. Ich habe meiner letzten Predigt ein bisschen den Zeitablauf des Lebens Abrahams aufgezeigt. Die Lebensmarke steht dieses Mal bei 99 Jahren. Wir haben uns in der letzten Predigt von mir beschäftigt mit den Jahren 75 bis 86 im Leben von Abraham. Und wer ein bisschen aufmerksam ist, der merkt jetzt, zwischen dem heutigen Text und dem letzten Text klafft eine Lücke von 13 Jahren. Eine Lücke, in der uns die ganze Bibel nichts von einer Gottesoffenbarung, von einem Reden Gottes mit Abraham berichtet. Und das rührt nicht daher, dass der Abraham mit der Sarah auf einer Ferieninsel im Urlaub war und mal nicht Tagebuch geschrieben hat, sondern dass es vielmehr eine Wüstenzeit war. Eine Wüstenzeit in seinem Glauben, nicht was den Wohnort anbetrifft, sondern in seinem geistlichen und familiären Leben. Ich habe in meiner letzten Predigt angedeutet und auch im Skript ausgeführt, welche Schwierigkeiten dieser eigene Weg Abrahams für diese Familie gebracht hat. Sie haben sich, weil es nicht klappen wollte mit Nachwuchs, so nach einem gesellschaftlichen Trick, so mit einer Art Leihmutter, doch ein Familienglück ermöglicht. Doch aus dem Familienglück wurde ein Familiendrama. Und 13 lange Jahre scheint Gott zu schweigen. Und Abraham ist hier mit dieser Situation und mit seiner Frau und seinem Sohn. Kann sich jemand unter uns vorstellen, was es bedeutet, wenn Gott 13 Jahre lang nicht spricht? Ich weiß nicht, ob sich das jemand von uns vorstellen kann. Ich erinnere mich an eine Zeit in meiner Jugend. Ich war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bin dann auch meine eigenen Wege gegangen. Wieder alles bessere Wissen, wieder alles Reden meiner Eltern, wieder alle Botschaft, die ich gehört hatte, sogar gegen meine Entscheidung, mein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Und dann folgte meinem Leben eine Zeit, wo Gott schwieg. Und deshalb weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn Gott schweigt. Ich wurde damals depressiv. Ich habe mit Christen gesprochen und sie haben mir gesagt, Daniel, du musst einfach in der Bibel lesen, dann kommt das wieder. Und wisst ihr was? Ich habe in der Bibel gelesen und die Bibel war nur noch eine Ansammlung von Buchstaben. Es sagte mir alles nichts mehr. Ich hatte so viel Information im Hinterkopf, ich bekam die Panik, ich hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Bei mir handelte es sich nicht um Jahre, sondern um Monate, vielleicht um ein Jahr. Abraham und Sarah erleben 13 Jahre Funkstille, zumindest wir wissen nichts anderes. Und dieser Abschnitt in der Geschichte Abrahams offenbart uns etwas Wichtiges über Gott, eine ganz wichtige Wahrheit über Gott. Gott ist nicht verfügbar. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft in unserer Zeit. Gott ist nicht verfügbar. Wir leben in einer 24-Stunden-Gesellschaft. Und selbst wenn der Migrolino irgendwann nachts um 11 geschlossen hat, dann wirfst du ein paar Franken in einen Automat und ziehst dir trotzdem eine kalte Cola dort raus. Aber wissen wir was? Gott ist kein Automat. Er ist nicht verfügbar auf Knopfdruck. Jede Offenbarung Gottes, jedes Reden Gottes in unser Leben hinein, jede Berührung Gottes, und wenn sie heute Morgen ist, ist eine Gnade Gottes über unserem Leben. Dieser Gott ist immer da mit seiner Gnade, aber er ist trotzdem nicht für uns Menschen einfach verfügbar auf Fingerschnipsen. Ich bin froh, dass wir vieles so von verkrampften Aspekten aus dem Pietismus hinter uns gelassen haben. Doch manchmal habe ich den Eindruck, wir haben etwas ganz, ganz Wichtiges verloren. Und das ist die Ehrfurcht vor Gott. Vor einem Gott, der nicht einfach nach unserer Pfeife tanzt. Der nicht einfach immer der liebe Daddy ist, wo immer verfügbar ist, sondern der Gott, der sich auch mal entziehen kann. Nicht, dass er uns nicht mehr liebt, aber dieser Gott, der einfach auch mal schweigen kann. Und wenn wir diese Ehrfurcht verloren hätten, dann wäre das dramatisch. Dann kann das zu einer Art Christsein führen, in der wir gar nicht mehr realisieren, wenn Gott schweigt. Das kann so eine Art Christsein werden, wo man sich vor allem noch von Lobpreis ernährt. Aber wisst ihr, Lobpreis ist dann oft nur etwas, was uns auf der Gefühlsebene anspricht und dann fühlen wir uns gut, aber es ist noch nicht die Berührung und die Begegnung wirklich mit Gott. Abraham wusste, was es bedeutet, wenn Gott sich verwirkt. Es wird uns nichts berichtet, wie es ihm ergangen ist in dieser schmerzhaften Zeit. Doch wir lesen, dass er in diesem Moment, als Gott, ich sage jetzt aus dem heiteren Himmel, plötzlich wieder vor ihm steht, da fällt der Abraham auf seine Knie und es heißt mit dem Gesicht zum Boden. Das ist eine Haltung der Dankbarkeit, eine Haltung der Ehrfurcht, eine Haltung, dass dieser Moment haut ihn um. Gott ist wieder da. Vielleicht hat Abraham schon nicht mehr daran geglaubt. Er hat sich vielleicht arrangiert. In der Diskussion um Ismael scheint es so, dass er sich abgefunden hat. Ismael ist die Lösung. Doch auch da ist eben Gott total anders. Gott ist nicht nur nicht verfügbar. Die andere Seite ist auch, er lässt sich nicht von unseren Fehlern hindern, uns trotzdem zu lieben und uns immer wieder zu suchen. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und dich über alle Maßen mehren. So begrüßt Gott den Abraham. Was hier geschieht, das hat nicht den Ursprung im Verhalten Abrahams, sondern einzig und allein in der Gnade der Souveränität Gottes. Wenn man diesen einen Satz, mit dem Gott Abraham begrüßt, auf seine Essenz konzentriert, dann kann man viele Worte aus diesem Satz rausstreichen und es bleiben drei Worte übrig, die heißen, ich will dich. Abraham, ich will dich. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und weißt du, das ist die Botschaft, die ich dir heute Morgen im Namen Jesu zurufe. Gott will dich. Vielleicht hast du in deinem Leben große Fehler gemacht. Nicht vor deiner Bekehrung, sondern vielleicht nach deiner Bekehrung. In letzter Zeit. Oder länger zurückliegend. Vielleicht hast du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren so etwas wie das Schweigen Gottes erlebt. Ich möchte dir etwas sagen. Die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzt, glaube ich, spricht für sich selbst. Gott spricht dir das jetzt in diesem Moment zu. Ich will dich. Möchte dir begegnen, ganz persönlich. Warum kann ich das sagen? Weil Gott seine Aussagen in Abraham an einen Bund knüpft, von dem er sagt, dass er ihn in Zukunft aufrichten wird. Aus heutiger Sicht wissen wir, Gott hat diesen ewigen, letztgültigen, endgültigen Bund für alle Zeiten ein für alle Mal aufgerichtet am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus. Und damit, mit diesem Kreuz, sagt Jesus zu dir und zu mir, ich will dich. Ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich hingegeben. Damit du, egal ob du noch nie eine Beziehung mit Jesus hattest oder ob du eine Beziehung hast und falsche Wege gegangen bist, dass Gott dir heute Morgen Neuanfang und Wiederherstellung ermöglicht. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Das bringt uns zum nächsten Gedanken. Gott will auch in deinem und meinem Leben immer wieder Neuanfang und Wiederherstellung schaffen. Was in dieser Geschichte geschieht, muss man in einem tieferen Sinn verstehen. Es ist eine Geschichte des Neuanfangs und der Wiederherstellung der Berufung von Abraham. Wie komme ich darauf? Ich habe einfach mal dieses Kapitel gelesen und versucht zu beobachten, was sagt, tut. Und welche Anweisungen gibt Gott in diesem Sinn und wie sind die zu interpretieren? Und ich habe festgestellt, dass ein ganz großer Teil der Aussagen Gottes sich mit dem eigentlich Handlungen und Zusagen der Wiederherstellung sind. Erstens, Gott gibt Abraham und Sarai einen neuen Namen. Hier ist ein Neuanfang markiert. Zweitens, Gott verheißt neu seinen Segen. Drittens, Gott erneuert die Berufung von Abraham und Sarai zur Elternschaft. Und zu diesem ganzen Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Der Reihe nach. Erstens, Gott gibt Abraham und Sarah einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und über Sarai sprach Gott, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Das bedeutet Fürstin. Diese Namensendung von Abraham und Sarai kann man nur auf dem Hintergrund verstehen, dass in der damaligen Kultur der Name unglaublich viel mehr mit der persönlichen Identität zu tun hatte, als wir uns das heute bewusst sind. Abraham bedeutet erhabener Vater oder erhaben in Bezug auf seinen Vater. Die Bedeutung von Sarai ist unklar unter den Gelehrten. Wir wissen nicht, was Terach, der Vater von Abraham, dabei gedacht hat, als er seinen Sohn Abraham nannte. Vielleicht dachte er, dieser Sohn soll erhaben sein über mich. Das heißt, er soll es einmal besser haben. Und wenn wir rein materiell in das Leben von Abraham hineinschauen, dann hat er das zu diesem Zeitpunkt. Abraham hatte einen Besitz und ein Vermögen, das das seines Vaters wahrscheinlich weit in den Schatten stellte. Doch dieser Name Abraham steht auch für seine Fehler, für seine eigenen Wege, für die Ungeduld, die Angst und die Zweifel in seinem Leben. Und wenn ich es richtig interpretiere, ist es ein Name, der zurückschaut. Erhaben über dem Vater, von der Vergangenheit her definiert. Das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt. Wie viele Menschen identifizieren sich von ihrer Vergangenheit her? Beziehen ihre Identität aus ihrer Herkunft, aus dem, was sie geleistet haben oder aus dem, worin sie versagt haben? Wie bedrückend und blockierend das sein kann, wenn wir als Menschen unsere Identität von unserer Vergangenheit her definieren, das wurde mir erst bewusst nach einem Gespräch mit einem Mann, der mir seine Geschichte erzählt hat. Er war jahrelang Christ gewesen und dann machte er den Fehler seines Lebens. Er verliebte sich in eine andere Frau, brach seine Ehe, verließ die Gemeinde und es folgte eine Wüstenzeit in seinem Leben. Dann geschah das Wunder. Er kehrte zurück zu seiner Frau, sie versöhnten sich und wagten den Neuanfang. Doch er fand erstmal nicht mehr zurück in die Gemeinde. Und als ich ihn nach dem Grund fragte, warum er nicht zurückfindet in die Gemeinde, dann sagte er mir, weil die Menschen in diesem Umfeld dich immer über deine Vergangenheit definieren. Kennst du das auch? Und weißt du, wer das noch viel mehr tut als die Menschen um dich herum? Das sind oft wir selbst. Denn niemand kennt unsere Vergangenheit so gut wie wir selbst, außer Gott. Bei den einen sind es vielleicht die Leistungen, auf die sie stolz sind. Und bei anderen ist es das Versagen, über das sie sich grämen und schämen. Weder das eine noch das andere ist wirklich hilfreich. Gott definiert unsere Identität weder durch unsere Leistung noch durch unser Versagen, sondern durch seine Liebe und durch die Zukunft, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. In 2. Korinther 5 schreibt Paulus, Verse 15 bis 17, und deshalb ist Christus für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Paulus sagt, ich beurteile die Menschen nicht mehr nach ihrer Vergangenheit, weder nach ihrem Versagen noch nach ihrer Leistung, sondern wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Und deshalb ist das entscheidende Wendepunkt im Leben jedes Menschen, dass wir zu Christus gehören. Und wenn wir von ihm weggelaufen sind, dass wir wieder umkehren zu diesem Christus, denn an diesem Punkt beginnt immer das Neue, die Neuschöpfung, die neue Identität. In Christus hat Gott dir und mir einen neuen Namen gegeben. So wie Gott aus Abraham einen Abraham, einen Vater vieler Völker gemacht hat, will er auch in deinem und meinem Leben immer wieder Neuanfang schenken durch Jesus Christus. In Jesus hat Gott über dir einen neuen Namen ausgesprochen. Das zweite, Gott verheißt seinen Segen an Abraham. Ich will dich fruchtbar machen. Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben. Ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, die Sarah ist gemeint, und Völker sollen aus ihr werden und König über viele Völker. In meiner letzten Predigt habe ich gesagt, dass unsere Fehler schwerwiegende Folgen für unser Leben haben können. Das ist wahr und das bleibt wahr. Aber die Botschaft heute Morgen lautet, unsere Fehler können den Segen Gottes nicht aufhalten, wenn wir durch die Gnade Gottes einen Neuanfang und eine Wiederherstellung in Jesus Christus erleben. Es gibt Dinge in unserem Leben, die kann man nicht mehr rückgängig machen, genauso wie Abraham die Geschichte mit Ismael nicht mehr rückgängig machen konnte. Sie geht weiter, diese Geschichte. Doch unsere Fehler können Gott nicht daran hindern, in seiner Gnade über den Scherben unseres Lebens zu triumphieren und durch seinen Segen etwas ganz Neues daraus zu schaffen. Ich wiederhole mich nochmal. Unsere Fehler können Gott nicht daran hindern, in seiner Gnade über den Scherben unseres Lebens zu triumphieren und durch seinen Segen etwas Neues daraus zu schaffen. Und genau das geschieht. Gott erneuert die Berufung von Abraham. Das ist der dritte Punkt. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Gott hat einen Plan und eine Berufung mit Abraham und Sarah. Und er lässt sich von ihren Fehlern nicht von seinem Plan abbringen. Paulus schreibt dazu, Römer 11, Vers 29, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und dabei ist es ja nicht so, dass Abraham darauf gewartet hat, dass Gott jetzt nochmal mit der Verheißung des Sohnes kommt. Er hatte sich mit Ismael abgefunden. Ganz im Gegenteil, Abraham wehrt sich sogar gegen diese neue Berufung. Du wirst, oder diese neue alte Berufung, du wirst einen Sohn von deiner Frau Sarah bekommen. Und Abraham interveniert und sagt, ach Gott, wenn doch nur Ismael am Leben bleibt, lass doch die Zusage für ihn gelten. Er sagt, Gott, komm bitte, änder doch deinen Plan auf meinen Plan. Aber wisst ihr, was macht Gott nicht? Gott hat eine Berufung für dein und mein Leben und er möchte, dass sie in Erfüllung geht. Gott kann diesen Fehler Abrahams mit einweben und etwas Gutes daraus machen, aber er lässt sich nicht abbringen von seiner Berufung. Gott antwortet sehr vehement an dieser Stelle, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten. Das stellt Abraham jetzt vor eine Entscheidung. Und vor diese Entscheidung wird jeder Mensch gestellt, wenn er einen Neuanfang machen möchte. Es ist die Entscheidung zur Umkehr. Umkehr oder auch Buße, wie die Bibel es nennt, das ist der Moment, wo Gott uns auffordert, unsere eigenen Wege loszulassen und uns ganz auf seine Wege einzulassen. So beginnt auch schon der Dialog. So begrüßt Gott Abraham. Er spricht ihm zu. Da heißt es in Vers 1, es erschien ihm der Herr und sagte ihm, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz nah an mich. Wenn wir eigene Wege gegangen sind, dann haben wir ja genau das Gegenteil dessen getan, was hier steht. Anstatt uns an Gott zu halten, haben wir uns an uns selbst gehalten. Neuanfang und Wiederherstellung setzen Umkehr und Gehorsam voraus. Ein Bekannter, der in seinem Leben eine Episode des Scheiterns erlebt hatte, erzählte mir vor einiger Zeit in einem Gespräch, dass er sich mit einem bekannten Schweizer Pastor getroffen hat, um über seine Geschichte zu reden. Und dann habe er ihm mit vielen Umschweifen und Umständen und Begründungen und vielleicht Entschuldigungen und Fügungen, wenn nicht sogar Führungen Gottes, sein Scheitern erklärt. Und dieser Pastor hat ihm zugehört und zugehört und irgendwann schaut ihn an und sagt nur einen Satz. Warum sagst du nicht einfach, ich habe versagt? Umkehr bedeutet einzugestehen, dass wir eigene Wege gegangen sind und dass es falsch war. Umkehr bedeutet, Gott in einem ersten Schritt Recht zu geben. Es war zu keiner Zeit der Menschheitsgeschichte einfach für Menschen zuzugeben, dass sie falsch liegen, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie eigene Wege gegangen sind. Aber ich glaube, es ist in unserer Zeit eine ganz besondere Herausforderung, das zu tun. Ich glaube, Buße und Umkehr, das sind nicht die Themen, mit denen wir uns noch sehr viel beschäftigen in unserer Zeit. Aber es wäre dringend nötig. Wisst ihr, warum das so ist? Aus meiner Sicht, weil heute oft die klaren Referenzpunkte fehlen. Wir leben in einer Zeit der Unklarheit. Alles scheint möglich und irgendwie am Ende halt doch noch richtig zu sein. Und auch wenn es ein Knorz ist, wir wollen einfach nicht so richtig zugeben, wir haben Mist gebaut. Jemand, dessen Ehe durch Ehebruch gescheitert war, sagte mir einmal, weißt du, Daniel, ich sehe das heute so. Gott hat mich durch diese Frau und den Ehebruch aus meiner unglücklichen Ehe gerettet. Und als ich interveniert habe und habe gesagt, du, das kann total nicht sein, dass das Gott war, dann antwortete er und sagte, weißt du, mein Gott ist da halt größer und weiter. Ja, liebe Leute, wir lachen darüber, aber ich glaube, dass es eins der größten Probleme unserer Zeit ist. Uns fehlen die klaren Referenzpunkte und wenn wir die nicht mehr haben, ist Umkehren so schwierig. Wenn du nicht weißt, wo du stehst und in welche Richtung du unterwegs bist, wie willst du umkehren? Versteht mich nicht falsch. Ich verurteile nicht das Scheitern dieser Person. Wir alle können scheitern, werden scheitern, sind vielleicht schon gescheitert. Das Problem liegt im Umgang mit dem Scheitern. Wenn wir keine Klarheit mehr haben, dann ist echte Buße und Umkehr nicht mehr möglich. Im ersten Johannesbrief lesen wir dazu, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 8, Vers 1, Vers 8 und 10. In meiner Jugendzeit hat die Band Chicago einen Song komponiert mit dem Titel It's so hard to say I'm sorry. Ja, es ist so schwer, unsere Fehler einzugestehen. Und dabei liegt doch genau in diesem Eingeständnis ein wichtiger Schlüssel für Neuanfang und Wiederherstellung. Ich habe euch vorher den wichtigsten Vers aus der Johannesstelle unterschlagen. Es ist die größte, eine für mich der größten Verheißungen, die Gott uns im Neuen Testament gibt, in Bezug auf Neuanfang und Wiederherstellung. Dort heißt es im Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für ein Versprechen. Was für ein Versprechen. Martin Luther, gestern war ein großes Thema in St. Gallen. Martin Luther soll gesagt haben, die Buße ist ein fröhliches Geschäft. Wisst ihr, weil Gott hat alles dafür bereitgestellt, was wir brauchen zur Buße. Er hat uns nämlich einen Ausweg, eine Zukunft geschaffen, einen Ort, wo es Vergebung gibt. Aber ich glaube, die Buße hat auch eine andere Seite. Es ist auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Und das symbolisiert uns die Geschichte von Abraham. Es wird symbolisiert in dem Bild der Beschneidung, was er zum Bund für Israel gehört. Ich kann jetzt an dieser Stelle nicht auf dieses Bundeszeichen der Beschneidung eingehen. Da sitzen wir noch ein paar Stunden hier. Ich möchte aber auf diese innere Symbolik, die im Neuen Testament aufgegriffen wird, eingehen. Umkehr bedeutet, das eigenwillige Leben loszulassen. Und in Kolosser 2, Vers 1 greift dann Paulus auf dieses Bild der Beschneidung zurück. Und er sagt, im Zusammenhang mit der christlichen Taufe, erwähnt er die Beschneidung als etwas, was nicht mit Händen an uns geschehen ist, so wie im Alten Testament, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Was meint Paulus damit? Er sagt, jeder Mensch, wo mit Jesus Christus einen Neuanfang machen möchte, der muss so etwas wie eine Beschneidung erleben. Das heißt, er muss sich selbst absterben. Das wird symbolisiert in der Taufe. Ich sterbe mit Christus und ich bin mit ihm auferstanden. Mit ihm gestorben und auferstanden. Das heißt nicht, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben und irgendwelche willenlose Marionetten sind hier in der Gemeinde, sondern es heißt, dass wir unseren Eigenwillen aufgeben und unser Leben gestalten lassen von Gott nach seinem Bild. Er darf auf uns die Persönlichkeit machen, als die er uns geschaffen hat und gedacht hat. Und glaub mir, das ist weit besser als alles, was wir selbst machen können. Das bedeutet, Gott will anfangen, in unseren Gedanken, unsere Gedankengebäude einzureißen, die sich gegen seinen Willen und seine Wege erheben. Er will uns die Wahrheit über uns offenbaren. Bei Abraham haben sich im Lauf der Zeit solche Gedankengebäude eingeschlichen. Und er hat dann sich einfach versteift auf die Geschichte von Ismael. Und jetzt reißt Gott dieses Gedankengebäude ein und sagt, nein, nicht Ismael, sondern Isaak. Und wisst ihr was? Das ist der Moment, wo der Abraham eine totale Frustration im Gebet erlebt. Er bittet Gott, dass er den Plan B zum Plan A machen soll und Gott sagt, nein. Wie oft beten wir in diesem Sinn gegen den Willen Gottes, um unseren eigenen Willen durchzusetzen? Doch Jesus Christus nachzufolgen bedeutet eben, beschnitten zu werden in unserem Herzen. Unser Fleisch muss beschnitten werden, unser Eigenwille loslassen und uns in ihm hingeben. Jetzt bin ich beim letzten Gedanken. Umkehr geschieht im vertrauensvollen Umsetzen dessen, was Gott uns gesagt hat. In dem heutigen Text gibt es einen interessanten Punkt, eine Art Wendepunkt. An diesem Punkt ändern sich die Rollen des aktiv Handelnden. Während im ersten Teil des Kapitels vor allem Gott der Handelnde und Redende, der Initiative ist, ändert sich das in Vers 22 und 23. Dort lesen wir, und Gott hörte auf, mit ihm, mit Abraham zu reden. Und er fuhr von ihm auf. Und jetzt wechseln die Rollen. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte und tat, was Gott ihm gesagt hatte. Andere Übersetzungen sagen, noch am selben Tag. Hier ändert sich was. Gott hat die Initiative ergriffen zur Umkehr von Abraham. Aber jetzt, nachdem Gott gesprochen hat, liegt der Ball bei Abraham. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn der Abraham gesagt hätte, ach Blasius, ich habe keinen Bock auf Ismael, ich habe keinen Bock auf Isaak, ich bleibe beim Ismael. Das hat er zum Glück nicht getan. Er hat sich eingelassen auf das, was Gott zu ihm sagte. Und hier liegt der letzte Schlüssel zu Neuanfang und Wiederherstellung. Im Umsetzen dessen, was wir gehört haben. An diesem Punkt wird sich bei dir und mir entscheiden, ob diese Predigt heute Morgen wirklich weiterbringt. All die anderen vorausgehenden Gedanken waren wichtig. Aber jetzt sind wir am wichtigsten Punkt. Bist du bereit, konkret, praktisch im Glauben zu handeln? So wie Abraham noch am selben Tag tat, was Gott ihm sagte. Was könnte das praktisch bedeuten? Die Band darf ruhig anfangen. In Bezug auf Umkehr und Wiederherstellung. Es könnte für dich heute Morgen bedeuten, dass du in diesem Raum, an diesem Platz, wo du jetzt sitzt, deine Ideen über dein Leben, wie dein Leben laufen soll, deine eigenen Wege, Gott hinlegst und ein für alle Mal loslässt. Und sag, Jesus, nicht so wie ich will, sondern dein Wille soll geschehen über meinem Leben. Es könnte bedeuten, dass du vielleicht heute zum ersten Mal ganz konkret vor Gott kommst und wo nötig vielleicht auch vor anderen Menschen aussprichst, ich habe versagt. Ich bin eigene Wege gegangen. Vater im Himmel, vergib mir. Reinige mich. Stell mich wieder her. Es könnte bedeuten, dass du heute Morgen postwendend nach diesem Gottesdienst zum Infodesk gehst und dich für die Taufe anmeldest. Weil die Taufe genau das bezeugt. Ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Ich verstehe nicht, warum die Leute so lange warten. Du musst nicht warten, bis du befleckt bist. Das ist das Zeichen, was Gott dir schenkt. Das Bundeszeichen des Neuen Testaments. Es könnte bedeuten, dass du Dinge, die du gestohlen hast, wo du auf diesem Bereich auf falsche Wege gegangen bist, zurückbringst und die Geschädigten um Vergebung bittest. Es könnte bedeuten, dass du heute Morgen auf Menschen zugehst, die du verletzt hast und dich mit ihnen versöhnst. Es könnte bedeuten, dass Dinge, die dich im Verborgenen belasten, knechten, beherrschen, du Seelsorge suchst und sie ans Licht bringst und die befreiende Kraft des Evangeliums erlebst. Es könnte bedeuten, dass du heute Morgen deine göttliche Berufung, die du vielleicht aufgrund deiner eigenen Wege aus den Augen verloren hast, ganz neu festmachst mit Gott. Hörst, was er für dich vorhat. Er hat dich nicht aufgegeben. Er hat das Ziel über deinem Leben nicht aufgegeben. Er möchte dich heute Morgen ganz neu berühren und deine Berufung erneuern. Dich ihm ganz neu zur Verfügung stellen, mit deinen Fähigkeiten, Gaben, mit deiner Geschichte, mit deinem Versagen, mit allem. Es könnte sein, dass du heute Morgen eine neue Identität in Jesus Christus neu ergreifst und aufhörst, ab diesem Morgen dich über deine Vergangenheit zu definieren. Du bist nicht, was deine Vergangenheit ist, sondern in Christus bist du das, was Christus für dich in die Zukunft geschaffen und geschenkt hat. Und vielleicht ist ganz vieles von dem, was ich dir heute Morgen sage, noch ganz fremd. Du fragst dich, von was redet der da vorne? Vielleicht hast du noch gar nie in deinem Leben den Schritt gemacht und dein Leben überhaupt einmal Jesus anvertraut. dann möchte ich dich einladen, mach das heute Morgen. Ich werde hier vorne sein nach dem Gottesdienst. Du kannst hier nach vorne kommen, mit mir reden. Es werden auch andere da sein, die bereit sind, mit dir reden. Tu noch am heutigen Tag, was Gott jetzt zu dir spricht. Und nutz die Gelegenheit des Abendmahls für eine Begegnung mit diesem Gott. Amen.